Als unser Pastor mich vor einiger Zeit fragte, ob ich seine Urlaubsvertretung in Bezug auf die Predigt sein könnte, habe ich erstmal so überlegt, das ist ja schon eine Herausforderung für mich, und habe dann aber zugesagt. Und so die nächste Herausforderung war, oder die nächste Frage auch, worüber predige ich? Welchen Bibeltext oder ein bestimmtes Thema? Und ich habe zu meinem Geburtstag ein tolles Buch geschenkt bekommen von lieben Geschwistern hier aus der Gemeinde, die heute auch im Gottesdienst sind. Das ist jetzt die Quizfrage an euch, die Rätselfrage. Ich werde es nicht verraten. Und zwar das Buch von Jörg Albrecht, Fitness für die Seele. Und weil ich vor einigen Jahren ein ähnliches Buch zu dem Thema gelesen habe, Hüter meiner Seele von John Ortberg, habe ich schon so gefragt, ob ich dies vielleicht als Thema nehmen sollte. Und wie ihr es auch schon im Vorspann gehört habt, habe ich mich dafür entschieden. Von daher das Thema unserer heutigen Predigt, unsere Seele. Und bevor wir so gemeinsam einsteigen, würde ich ganz kurz nochmal gemeinsam mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir jetzt ja wirklich gemeinsam uns dieses Thema anschauen dürfen. Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, ja, ich kann es wirklich nur anreißen. Nicht umsonst schreiben andere ganze Bücher darüber. Aber Herr, du bist durch deinen Heiligen Geist jetzt hier gegenwärtig. Und lass uns wirklich prüfend auch das hören und für mich auch weitergeben, ja, was wir so auch in unser Herz, in unsere Seele hineinnehmen und auch für unser Leben umsetzen können. Und von daher bete ich so darum, dass wir mit offenen Herzen auf das hören, was du uns sagen möchtest, was du in uns bewirken möchtest und nur das Gute behalten. Hilf uns dabei. Amen. Ja, da steht in der HNA, in der Zeitschrift, vor ungefähr 2 Wochen folgende Überschrift. In Bezug auf der Beendigung des Afghanistan-Einsatzes. Als wenn ein Stein von der Seele fällt, der fast 20 Jahre dauernde Afghanistan-Einsatz hat die Soldaten geprägt. Das Wort Seele kommt gar nicht mehr allzu oft in unserem Sprachgebrauch vor, aber einige Redewendungen, die sind uns doch ziemlich bekannt. Wie jetzt auch hier in dieser Überschrift von diesem Zeitungsartikel, da ist mir ein Stein von der Seele gefallen. Oder du sprichst mir aus der Seele. Er war mit Leib und Seele dabei. Wenn ich die beiden sehe, ein Herz und eine Seele. Ihre Worte waren Balsam für meine Seele. Oder mir liegt ständig etwas auf der Seele. Oder die Seele einfach mal baumeln lassen. Anhand von 4 Fragen wollen wir uns diesem Thema ein wenig, nur ein wenig annähern. Die erste, was ist die Seele? Zweitens, wie sieht die Bibel die Seele? Drittens, was liegt mir auf der Seele? Und viertens, wie können wir die Seele stärken? Fitness für die Seele, so wie es Jörg Albrecht in seinem Buch beschreibt. Was ist die Seele? Aristoteles sprach von der Seele über innere Bewegungen. Teresa von Avila dachte, die Seele ist wie eine innere Burg. Moderne Hirnforscher stehen der Grundidee einer Seele eher ziemlich skeptisch gegenüber. Die einen leugnen die Existenz einer Seele, die anderen mühen sich um eine Trennung zwischen den Begriffen Geist, Herz, Verstand, Wille und Persönlichkeit. Wie würdest du diese Frage beantworten? Ich muss zugeben, ich finde es gar nicht so leicht. Von daher, es gibt schlaue Leute, die haben gute Bücher geschrieben, zitiere ich John Ortberg. Er schreibt, die meisten Menschen an den meisten Orten, in den meisten Epochen glauben und haben geglaubt, dass der Mensch in irgendeiner Form eine Seele besitzt. Seele im Sinne eines Zentrums, einer Mitte unseres inneren Lebens, das alles andere verbindet. Seele, das bezeichnet unseren Willen, unsere Absichten und unseren Verstand, unsere Gedanken, die wir haben, aber auch unsere Gefühle und unser Körper. Wir sprechen ja auch von einer Körpersprache. Je nachdem zum Beispiel, wie mein Gang ist, wie ich gehe oder wie mein Gesichtsausdruck ist zum Beispiel. Auch das, was wir tun, unser Handeln. All das zu einem Ganzen vereint. Seele, das bezeichnet unseren Willen, unseren Verstand und unseren Körper zu einem Ganzen vereint. Sie sind dann gesund und geordnet, wenn diese Bereiche mit dem im Einklang sind, was Gott mit der ganzen Schöpfung im Sinn hat. Soweit John Ortberg. Jeder von uns hat einen äußeren und ein inneres Leben. Mein äußeres Leben ist, wie der Name schon sagt, öffentlich. Alle können es sehen, was ich geleistet habe, meine Arbeit, meinen Ruf, meine Beziehungen, meine Ehe, dass wir in den Gottesdienst gehen, dass ich heute Morgen hier stehe und die Predigt halte, all das sind Teil davon. Die meisten Menschen versuchen, ein gelingendes Leben zu erreichen, indem sie sich auf diese äußere Welt konzentrieren. Sie streben nach Karriere, nach finanzieller Absicherung, nach Komfort und Unterhaltung. Das Leben zu verbessern bedeutet bessere Verhältnisse in der äußeren Welt, bessere Ernährung, bessere Gesundheitsvorsorge, bessere finanzielle Möglichkeiten, mehr Wohlstand, leistungsfähiger Körper. Bitte versteht mich nicht falsch. All das sind wirklich gute Dinge. Aber sie helfen wenig, wenn der innere Mensch unterversorgt ist. Sie nützen nichts, wenn unsere Seele nicht auch Aufmerksamkeit bekommt. Jesus hat es genial auf den Punkt gebracht, in Markus 8, Vers 36, mit der Frage, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Innere Stärke finden wir nur, wenn wir uns den Bedürfnissen unserer Seele zuwenden. Doch das ist heutzutage, finde ich, gar nicht so einfach. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Die äußere Welt hält uns so beschäftigt und in Atem, dass wir für die innere Welt oft weder Zeit noch Kapazität noch Motivation übrig haben. Und das auch in einer christlichen Gemeinde. Das kann tragisch enden. Stellen wir uns mal vor, wir würden das, was wir für unseren Körper tun, ganz selbstverständlich auch für unsere Seele tun. Wir ernähren unseren Körper, pflegen ihn, halten ihn sauber, treiben vielleicht Sport, bewegen uns, geben ihm aber auch Ruhe, Schlaf und Erholung. Wenn es Probleme gibt, wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt. Und wir sind sogar sehr vorsorglich mit unserem mit unserer äußeren Welt, mit unserem Körper. Krebsvorsorge, prophylaktische Zahnvorsorge, wir lassen uns impfen. Was würde es für unsere Seele bedeuten, wenn wir in dem gleichen Maße auch sie versorgen würden? Sie bekommt Aufmerksamkeit von uns, wird gut ernährt, gepflegt, trainiert. Wir schenken ihr auch Erholung. Und wenn die Seele krank ist, brauchen wir vielleicht seelische Hilfe, Seelsorge. Es würde für unsere Seele bedeuten, dass wir innere Stärke aufbauen, mehr in uns ruhen, klarer sehen können, klarer sehen, wo wir mit unserem Leben auch hinwollen. Wir hätten Durchhaltevermögen. Möchten wir das nicht? Unsere Frage ist, was ist die Seele? Die Seele hat niemand gesehen. Hast du vielleicht dennoch irgendeine Vorstellung für dich persönlich von Seele? Mir hat in der Vorbereitung ein Bild geholfen. Im Deutschen kommt das Wort Seele oder steckt in diesem Wort Seele das Wort See. Und da stelle ich mir einen inneren See vor. Mein Innenleben gleicht einem See, vielleicht so ähnlich wie auf diesem Bild hier. Der kann ganz ruhig und friedlich sein. Er ist wie hier schön klar, hell, friedlich. Im übertragenen Sinn, meiner Seele geht es gut. Aber kann auch ziemlich stürmisch werden in meiner Seele. Hier sehen wir den See Genezareth. Ein moderneres Bild, hinten sind ja noch so ein paar Hochhäuser zu sehen. Aber vielleicht kommt euch bei Stichwort See Genezareth auch so das in den Sinn, was ja damals schon die Jünger erlebt haben auf diesem See. Sie sind losgesegelt und richtig hohe Wellen, ein Wahnsinnssturm kam, so dass diese Jünger wirklich Todesängste hatten. So kann es auch in meiner Seele aussehen. Und der See kann auch eintrüben. Er kann verdrecken. Meiner Seele geht es schlecht. Meine Seele ist krank. Wie sieht die Bibel die Seele? Ich habe wirklich gestaunt, als ich in der Konkordanz zur Lutherbibel nachschaute, dass über 200 Bibelstellen angegeben waren. Das hebräische Wort für Seele heißt Nefesh. Und das griechische, uns mehr bekanntere, heißt Psyche. Und diese Begriffe erscheinen 839 Mal in der Bibel. Ganz offensichtlich ist die Seele für Gott eins der wichtigsten Themen für uns. Ausgangs- und Zielpunkt ist ein Wort aus der Schöpfungsgeschichte, aus 1. Mose 2, Vers 7. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Durch Jahwe, im Alten Testament ein Name für Gott, durch Jahwes Anhauchen wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, der Mensch hat nicht eine Seele, sondern er ist eine Seele. Wir sind eine lebendige Seele. Derselbe Mensch ist auch Fleisch. Mit diesen Begriffen ist also nicht ein bestimmter Teil des Menschen gemeint, sondern der Mensch in seiner unteilbaren Ganzheit. Hier noch die weiteren über 200 Bibelstellen. Nein, Spaß. Ich habe noch 7 Stellen und wie auch schon im Vorspann so deutlich wurde, die meisten habe ich auch aus dem Psalm herausgesucht, weil auch für mich die Psalmen wirklich so oft das, was so auf meiner Seele ist, widerspiegeln. Unter anderem Psalm 11, Vers 5. Er sieht sich jeden ganz genau an, den, der Gott liebt, und den, der ihn verachtet. Der Herr hasst den Gewalttätigen aus tiefster Seele. Wow, ein hartes Wort. Aber was wirklich interessant ist, auch Gott selbst existiert als Seele. Damit wird etwas Großartiges gesagt. Der wahrhaftige, lebendige Gott ist nicht irgendein Prinzip, kein Begriff, kein fernes Wesen. Er ist der Schöpfer und Erlöser. Er ließ seinen Sohn Mensch werden, weil er an dich interessiert ist, weil er dich liebt. Er freut sich über einen Sünder, der Buße tut. Bei diesen Milliarden Menschen auf der Erde freut er sich über jeden Sünder, der Buße tut. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben. So tief ist Gottes Seele. Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Wir sind Seele. Sollten wir Gott dann nicht so antworten wie im Psalm 42, Vers 2 und 3? Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Meine Seele dürstet nach Gott. Meine Sehnsucht, ja, ich habe ein Verlangen nach Gott. Es ist ein Gebet, gerade in seelischen Durststrecken. Darauf komme ich später noch einmal. Aber jemand, der wirklich auch ganz tiefe Durststrecken durchgemacht hat, war Hiob. Und er betet: Mein Leben ekelt mich an. Wie tief muss Hiob schon sein? Wie schlecht muss es seiner Seele gegangen sein, um das zu beten? Mein Leben ekelt mich an. Darum will ich der Klage freien Lauf lassen und mir die Bitterkeit von der Seele reden. Auch heute kennen wir noch diese Redewendung, sich etwas von der Seele reden. Es kann sehr, sehr hilfreich sein. Ein erster Schritt: reden. Psalm 16, Vers 9. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher liegen. Meine Seele kann sich freuen, auch eine Seite der Seele. Und der Psalm, den wir gerade schon so gemeinsam gebetet haben, bringt es auch auf den Punkt: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicke meine Seele. So ist unser Gott. Großzügig. Er beschenkt uns und führt unser Leben. Erquickt meine Seele. Ein Wort, das wir heute nicht mehr unbedingt so verwenden. Er erheitert mich. Er macht mich fröhlich. Er belebt mich. Er erfrischt mich und kräftigt mich, stärkt meine Seele, wenn wir es wollen. Gott stülpt uns nichts über. Er wartet auf uns, dass wir uns ihm öffnen. Noch ein Vers aus Jesaja 1, Vers 5. Seid ihr noch nicht genug bestraft? Müsst ihr euch immer weiter von Gott entfernen? Ihr seid doch schon an Leib und Seele krank. Auch an unserer Seele können wir krank werden. Sich von Gott entfernen macht unsere Seele krank. Und damit verbunden kann es auch unseren Körper krank machen. Noch eine letzte Stelle aus dem Neuen Testament. Und da habe ich ein Wort aus Hebräer 4 gewählt. Und Hebräer 4 ist überschrieben mit Gott will uns Ruhe schenken. Vers 12. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gott sieht den ganzen Menschen und durch sein lebendiges, durch sein kräftiges Wort erreicht er unser Innerstes, den inneren Menschen. Es trifft die Seele und auch den äußeren Menschen. Es trifft Mark und Bein. Gott sieht uns ganz, auch unsere Gedanken, auch unsere Wünsche. Nichts ist ihm verborgen. Was liegt mir auf der Seele? In unserem Leben, ich denke, bei den meisten Menschen, wird es auch Durststrecken der Seele geben. Stell dir vor, du bist mit einer Truppe auf einer Kanutour auf einem wunderschönen See. Es läuft alles super, du bist ausgeruht, frisch, motiviert und es kann losgehen. Im übertragenen Sinne, in der Schule, im Beruf, in der Freundschaft, in der Ehe, im Glauben, in der Gemeinde und so weiter. Aber irgendwann, weil die Sonne knallt, wird es anstrengend. Es wird schwierig. Auf einmal zieht es noch zu. Es fängt an zu regnen, wird windig und langsam wird der ruhige See zu einem ziemlich welligen See. Es kommen Schwierigkeiten, Probleme, Konflikte. Aus einer Sehnsucht wird eine Sucht. Du denkst dir, warum habe ich mich darauf nur eingelassen? Die anderen sind schuld. Ich kann einfach nicht mehr. Vor allem, ich sehe das Ziel gar nicht. Wie weit ist es noch? Schaffe ich es überhaupt? Eine Durststrecke. Keine Veränderung ist zu sehen. Im Gegenteil, jetzt fängt es auch noch an zu blitzen und zu donnern. Wie geht es dann unserer Seele? Wir sind erschöpft. Wir haben Angst. Wir fallen vielleicht in eine Depression hinein, können nicht mehr, nichts geht mehr. Wir sind unmutig. Vielleicht kommt sogar Bitterkeit in uns auf. Jeder hat seine eigene Seelenlage, seinen See. Es braucht Mut, sich auch selber einmal anzuschauen. Schlagen die Wellen in diesem See hohe Wellen bei dir? Wer von uns kennt das? Ist das etwas Außergewöhnliches oder ist das etwas, was du vielleicht in deinem Leben schon mal erlebt hast oder du steckst gerade in so einer Durststrecke? Würdet ihr euch trauen, ein Handzeichen zu geben, wer solche Durststrecken schon mal erlebt hat? Also, ich bin nicht alleine für die, die den Livestream hören und sehen. Wir sehen, das ist nicht so ungewöhnlich. Wie geht es dir nach so einer Durststrecke? Wie würdest du sie bewerten? Im Rückblick auf so eine Phase bewerten wir sie anders, als wenn wir in der Situation drinstecken. Vielleicht kannst du sogar im Nachhinein erkennen, dass es gut war für dich. Vielleicht kann ich sogar dankbar sein für diese Durststrecke. Jede Durststrecke unserer Seele macht uns anders, verändert uns. Was kann unsere Seele krank machen? Ich zitiere noch einmal John Ortberg. Erstens, die Seele kann verhärten. Das kann durch Verletzungen oder auch Enttäuschungen geschehen. Menschen mit einer verhärteten Seele sind oft zynisch, misstrauisch oder verbittert. Sie können Enttäuschungen nicht loslassen und sind blind dafür, dass sie auch andere verletzen. Die Seele nicht beachten. Es kann unsere Seele krank machen, wenn wir uns mit unserer Seele und ihren Bedürfnissen gar nicht auseinandersetzen. Dann bleibt die Seele oberflächlich. Und drittens, keinen freien Blick auf die Seele. Alltagssorgen und andere Sehnsüchte können unseren Blick auf die Bedürfnisse unserer Seele verstellen. Wie gut, wieder einmal, was Jesus uns zuspricht. In Matthäus 11, die Verse 28 und 29. Kommt her zu mir alle. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Hier bedeutet erquicken, befreit werden von allen Lasten. Jesus sagt uns zu, ich will euch frei machen von allen Lasten. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So, nur so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wieder interessant. Hier sind die einzigen Eigenschaften, die Jesus jemals von sich selber gesagt hat. Sanftmütig und demütig. In Sanftmut steckt gütig, empathisch, annehmend, nicht schnell andere bewerten oder sogar andere runtermachen, ganz von Gott abhängig sein. Demütig heißt, von sich selber nicht so hoch denken, sich ganz Gott unterordnen. Was sagt Jesus uns? Lernt von mir. Bei Jesus finden wir Ruhe unserer Seele. Die Sorge um die eigene Seele soll nicht selbstbezogen, sondern auf Gott, auf Jesus ausgerichtet sein. Es geht also nicht um persönliche Zufriedenheit, Hauptsache mir geht es gut, sondern darum, zu dem Menschen zu werden, zu dem uns Gott erschaffen hat. Die letzte Frage, wie können wir unsere Seele stärken? Es braucht Mut, sich selber anzuschauen, ich habe es schon mal erwähnt. Ein erster kleiner Schritt für Gesundung meiner Seele ist, in sich hineinzuhören. Hört sich erstmal komisch an, sich selber zuzuhören. Thomas, Wie geht es dir? Wie geht es dir wirklich? Wie mit dem und dem Menschen? Wie geht es dir mit deinem Job? Mit deinem Ehrenamt? Was fühlst du? Was freut mich? Ganz entscheidend, ich muss mir Zeit dafür nehmen. Für solche Begegnungen mit Jesus. Ich selber bin jemand, der zum Verdrängen neigt. Ich schiebe es auch in meiner Seele ganz weit nach unten. Aber was passiert? Meine Seele wird trüber und trüber. Mein innerer See. Der Zulauf ist vielleicht sogar blockiert. Und der See fängt an zu vermüllen. Ich muss aufpassen, dass das nicht geschieht. Ein guter Zulauf und auch ein guter Abfluss ist ganz wichtig für einen See. Mit welchen Gedanken stehst du morgens auf? Ich freue mich, der Tag kann kommen, ich nehme Herausforderungen an. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Oder am liebsten würde ich liegen bleiben, die Decke über meinen Kopf ziehen. Ich habe keinen Bock, ich schaffe das alles nicht. Kennst du das vielleicht auch? Dir geht es in deiner Seele oder auch an deinem Körper nicht gut. Du betest und betest, führst Gespräch mit Gott, vielleicht sogar mit Menschen, du redest dir etwas von der Seele, aber es scheint sich nicht zu verändern. Ja, das gibt es. Jesus selber hat es erlebt. In seiner schwersten Zeit betet er zu seinem Vater: Vater, lass diesen Kelch des Leidens und Sterbens an mir bitte vorübergehen. Und Gott tat es nicht. Jesus akzeptierte tatsächlich den Weg seines Vaters. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Lasst uns von Jesus lernen. Da sitzt jemand wie Samuel Koch, ihr könnt euch vielleicht erinnern, vor vielen Jahren bei Wetten, dass, ein tragischer Unfall, querschnittsgelähmt in seinem Rollstuhl. Und dieser junge Mann kann Menschen noch ermutigen, trotz seiner Situation, wie ist das möglich? Er hat Halt in Gott und diesen Halt, diese Hoffnung, die er hat, bezeugt er den Menschen. Oder ein Philipp Mickenbecker, tragisch. Vor wenigen Wochen, am 9. Juni, ist er erst mit 23 Jahren gestorben. Er hatte letzten Herbst zum dritten Mal die Diagnose Krebs erhalten. Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Johannes und Freunden war er mit wirklich schrägen Heimwerkerprojekten zum Star auf YouTube geworden. So eine Internetplattform. Sie bauten zum Beispiel fahrende Badewannen, haben das aufgenommen, gefilmt und bei YouTube reingesetzt. Millionen Menschen haben sich das angeguckt. Sie haben aus einer Badewanne eine fliegende Badewanne gebaut und der Philipp saß da drin, die haben das gefilmt und der ist irgendwo vorm Supermarkt gelandet mit einer fliegenden Badewanne, die sie selber gebaut haben. Ganz schräge, coole Geschichten. Und zu Hause haben sie aus Badewannen auch wieder eine Wasserrutsche gebaut, bei sich zu Hause. Also wirklich verrückt. Seine erste Krebsdiagnose, die hat er schon mit 16 erhalten. Und in dieser schweren Zeit fragte er nach Gott und wird von Gottes Liebe erfüllt. Er bekommt Hoffnung in seinem Glauben an Jesus. Er lässt die Welt an seinem Leben und tatsächlich auch an seinem Sterben teilhaben. Millionen Menschen im deutschsprachigen Europa erfahren durch ihn die frohmachende Botschaft von Jesus Christus. Irre. Ich wüsste nicht, dass das mal jemand hingekriegt hat. Aber er hat sich von Jesus gebrauchen lassen und hat diese Hoffnung, die in ihm war, weitergegeben. Wie schafft es ein Mensch in so schweren Lebenslagen, dass nicht seine Seele krank wird? Er konnte in so einem tiefen, festen Frieden sterben, mit 23. Auch seine Beerdigung berührte Millionen Menschen. Kann man auf YouTube alles sehen. Unsere Seele braucht Nahrung. Beten, reden mit Gott ist eine gute Nahrung. Jesus, ich sag dir einfach mal, wie es mir geht, wie es mir wirklich geht. Ich darf mir bei dir alles von der Seele reden. Jesus, du bist die beste Adresse. Gottes Wort ist eine gute Nahrung für unsere Seele. Wir haben es schon in Hebräer 4, Vers 12 gelesen. Gottes Wort dringt bis in unsere Seele, unser Innerstes. Nahrung für unsere Seele ist alles, was mich lebendig macht. Das heißt, ich sollte mich auch von dem abgrenzen, was mir nicht gut tut. Ich sollte Verantwortung für meine Seele übernehmen. Das Immunsystem der Seele stärken. Soll heißen, zu manchem auch Nein sagen. Fällt mir schwer. Jesus konnte die Situation damals im Garten Gethsemane akzeptieren und sagen, nicht mein, sondern dein Wille, Herr, geschehe. Kann ich akzeptieren? Ich darf auch rebellieren. Ich darf auch klagen und wütend sein. Einige Fragen, die du einfach im Stillen für dich beantworten kannst. Was denkst du, tut jeder Fernsehfilm meiner Seele gut? Besonders, wenn es so in Richtung Psychothriller oder Horrorfilme geht. Und wenn ich im Internet surfe und mir die Pornos anschaue, tut das meiner Seele gut? Tut mir jede Musik gut? Ich für mich habe vor vielen Jahren gemerkt, mir tut nicht jede Musik gut. Gerade, ja, vielleicht so beim Autofahren war immer das Radio an. Irgendwas, NDR, HR oder ist egal. Es war so eine ständige Berieselung von dieser Radiomusik und von dem, was kam. Und ich, für mich, ich betone das, für mich, das gilt nicht für dich, habe gemerkt, das tut meiner Seele nicht gut. Seitdem, selbst im Radio, höre ich lieber Lobpreismusik, Lieder, die Jesus, die Gott den Vater und den Heiligen Geist in den Mittelpunkt stellen. Oder einfach mal Ruhe, auch beim Autofahren, alles aus. Das tut meiner Seele auch gut. Zudem habe ich natürlich auch einen Vers auf Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dankbar ist nicht einfach etwas, mit dem es sich halt glücklicher lebt. Es ist so wichtig für unsere Seele auch dankbar zu sein. Lasst uns Dankbarkeit einüben im Umgang mit uns selber, mit unserem Nächsten und mit Gott. Tut meiner Seele jeder Mensch gut? Tut meiner Seele Sünde gut? Sünde bricht die von Gott geschenkte Ganzheit auf und zerstört sie. Meine Seele kann nicht richtig funktionieren, wenn Sünde im Spiel ist. Mein Seelensee fängt an zu vermüllen. Lasst uns auf unsere Möglichkeiten und vor allem auf Gottes Möglichkeiten schauen, unserer Seele Gutes zu tun, sie zu stärken. Gott ist der Hüter, der Tröster, der Kenner meiner Seele. Er kennt mich und dich durch und durch. Und er tut alles dafür, dass dies mir anvertraute Leben gelingen kann. Er ist an meiner Seite und das bis in Ewigkeit. Das ist die Perspektive Ewigkeit für unsere Seele, für uns als ganzer Mensch. Weil Gott unsere Mitte sein will, das ist sein Wille, er möchte das. Weil Gott unsere Mitte sein will und uns eine Perspektive für unsere Zukunft geben möchte, ist es so entscheidend, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Seele hat immer etwas mit Beziehung zu tun. Beziehung zu mir, zum Nächsten und zu Gott. Lasst uns unsere Seele stärken. Nimm dir doch heute einfach mal 10 Minuten Zeit mit der Frage, was braucht meine Seele? Was braucht mein inneres Leben? Komm mit dir und mit Gottes Geist, mit Jesus und dem Vater ins Gespräch und vertrau ihm deine Seele an. Amen.